und schön, dass ihr wieder bei uns seid. Heute geht es um Heimat und um deutsche Kultur und um die Frage, ob das beides erhaltenswerte Güter sind. Dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Er ist Schauspieler, Kabarettist, Friedenstaube und Kunstliebhaber. Herzlich willkommen, lieber Uwe Steimle. Schön, dass du da bist.
Ich grüße dich. Hallo.
Hallo. Uwe, ich sagte es ja gerade eingangs, es geht auch heute um Heimat. Mhm. Was assoziierst du als allererstes, wenn du das Wort hörst?
Tiefe, Wurzeln, das ist für mich Heimat. Man darf ja nicht vergessen, wir kommen ja aus dem Wald. Ja? Also gerade die Deutschen kommen aus dem Wald. Und diese Verbundenheit mit der Natur, das ist für mich was ganz Wunderbares. Also wenn ich zum Beispiel nicht weiter weiß, dann gehe ich ganz bewusst unten in den Garten und stecke die Hände in die Erde. Mhm. Mach was mit den Händen im Erdboden. Entweder jäten oder umgraben oder irgendwas, einfach damit ich die Beziehung zur Erde nicht verliere, die Scholle. Ja? Mhm. Und das ist für mich zum Beispiel Heimat. Aber Heimat ist für mich auch unser wunderbarer sächsischer Dialekt. Und ich muss dazu sagen, wir Dresdner sprechen ja feines Dresdner Sächsisch. Und Dialekt ist immer Heimat, zum Beispiel. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen weitergegangen. Weil ich ja nur das erste Gefühl beschreiben sollte, aber Tiefe. Ich glaube, Tiefe und Wurzeln zu haben. Und insofern ist man ja fast wieder im Politischen, weil jemand, der entwurzelt ist und seiner Heimat beraubt ist, ist bemitleidenswert. Und hier wird schon geklopft und gepickert. Ich nehme an, es ist nicht der Maulwurf. Hörst du das auch?
Ich habe gerade was klopfen gehört.
Wird doch nicht der Verfassungsschutz sein? Nein.
Also Uwe, du sagtest ja, auch Sprache ist für dich Heimat. Und in dem Fall auch dein sächsischer Dialekt. Das würde bedeuten, also man kann Heimat ja unterschiedlich abstufen. Entweder sind wir Sachsen oder auch Dresdner, Sachsen, Ostdeutsche, Deutsche oder Europäer. Alles kann Heimat sein. Und heutzutage geht man eher davon aus, dass Europa oder die EU die Heimat ist. Dass alles irgendwie relativ gleich ist und europäisch ist. Und dass die tiefe Verwurzelung mit dem Grund und Boden, auf dem man aufgewachsen ist, irgendwie, ich weiß nicht, ob es nur mein Gefühl ist, aber aufgeweicht wird oder nicht mehr so wertgeschätzt wird. Ist das auch deine Empfindung?
Naja, dahinter steckt ja auch dieser ganze Globalisierungswahn. Wir sind alle eins. Und also das, was ich jetzt sehe, was ich empfinde, ist mit Europa ein wirtschaftlicher Raum. Ja, also dass man eben Geld verdienen kann darin. Aber mir fehlt die Vielfalt. Also ich mache es mal an so einem kleinen Beispiel fest. Wenn ich Radio höre, bis hin zu einem Öffentlich-Rechtlichen, also ein Sender, der nun nicht schlecht ist, MDR Kultur als Beispiel, jeder zweite Titel ist Englisch. Und ich sag mal, wenn wir in Europa denn leben und dann haben wir die Vielfalt, ich würde gerne mal einen slowenischen Titel hören, ich würde gerne mal einen russischen, einen tschechischen, einen bulgarischen. Und das meine ich mit Vielfalt, ja. Ich muss das gar nicht verstehen, aber dass ich ein Gefühl dafür kriege und nichts gegen Englisch, aber in Deutschland jeder zweite Titel Englisch, es ist furchtbar. Es ist furchtbar.
Das ist ein interessanter Gedanke.
Mir fehlt die kulturelle Vielfalt. Ich würde diese, wie soll ich das beschreiben? Ich würde mir mehr wünschen, dass wir nicht so auf das Einheitliche achten, sondern in der Differenzierung den Wert sehen. Ne? Mhm. Ein Land wie Griechenland, die Wiege der Demokratie, mein Gott, ja gut, die sind nun nicht so, die haben jetzt finanzielle Probleme, aber der Wert Griechenlands ist doch ein völlig anderer und der Lebensstil und der ist doch wunderbar. Das ist doch das, was das alte Europa ausmacht. Also das hat sich aufeinander aufgebaut. Und heute hat man den Eindruck, es gibt kein Ende, es gibt keinen Anfang. Wir sind alles, wie sagt dann Frau Merkel, Humankapital in einer marktkonformen Demokratie. Die hat ja bis dahin gesprochen, Islam gehört zu Deutschland, aber nur, wenn er marktkonform mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und da wird sich die Scharia richtig schön dran halten.
Aber Hauptsache marktkonform.
Marktkonform ist ganz wichtig. Deswegen hat mir auch, also der Titel der Sendung hier, Nu Ovisio, also dieses sächsische Bezug, das gefällt mir sehr gut, weil sächsisch ist ja Nu, also ja, zu Visionen. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe lange nicht gewusst, was es bedeutet, aber jetzt ist es mir
klar. Jetzt hast du ihm deine ganz eigene Bedeutung auch noch gegeben.
Ja.
Und weißt du, Uwe, wenn wir uns über Heimat unterhalten oder auch, dass es was Schützenswertes ist oder nichts, wofür man sich zu schämen braucht, dann hört man aber viel Kritik. Insofern, von der Heimat bis zum Nationalismus ist es aber auch nur ein kleines Stück. Und da muss man ja genau aufpassen, wenn wir nur an Ländergrenzen denken, dann isolieren wir uns hier und wir möchten ja ein ganzes Europa sein. Die Völker sollen alle verbrüdert und befreundet sein. Und ich denke dann, aber schlussendlich sind nicht die Ländergrenzen eh völlig irrelevant? Im Elsass oder in Schlesien, da fragt doch keiner nach Ländergrenzen. Die haben sich permanent verschoben in den Ersten und Zweiten Weltkriegen und auch davor. Und die Menschen verstehen sich doch nicht als Franzosen, Deutsche oder Polen, sondern als das, was sie sind. Du bist Sachse.
Als Menschen letzten Endes, genau. Ja. Vielleicht richtig, dass da auch oft was vorgeschrieben wird, wie man sein soll. Aber der Sachse ist ja nun einer der Letzten, der sich irgendwas vorschreiben lässt. Ich meine, gut, die Bundesrepublik geht jetzt schon bis Leipzig. Aber ich meine, wenn wir von Europa reden, dann müsste man eben auch Russland einschließen. Bis zum Ural ist Europa. Also wer legt hier fest, was Europa ist? Und da bin ich bei meinem wunderbaren Stefan Zweig, mit dem ich aufgewachsen bin. Also nicht Timo und sein Trupp und wie der Stahl gehärtet wurde, sondern ich habe Stefan Zweig gelesen. Und der hat wunderbarerweise beschrieben, dass er schon 1914, wo die Chance da war, das Kulturelle, ja, das dort vermisst hat schon. Also bis dahin geht das zurück. Wir reden immer nur über all die Dinge, was es kostet, aber den Wert, der wird fast ausgeklammert. Und das finde ich nahezu tragisch. Und die Leute spüren sehr wohl, dass ihnen was fehlt und dass ihnen was genommen werden soll. Und ich sag mal, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und wer Kriege sät, erntet Flüchtlingsströme. Und insofern hängt alles mit allem zusammen. Und wenn wir, die wir in diesem Lande Deutschland leben, den Mächtigen nicht in den Arm fallen, könnte es ein bitteres Ende nehmen.
Warum glaubst du, sind gerade die Ostdeutschen oder auch im Speziellen die Sachsen diejenigen, die die schwarzen Schafe der Republik, sage ich mal?
Weil der Sachse sich nicht gerne vorschreiben lässt, wie er zu denken hat. Ich glaube, die Obrigkeit hat auch vergessen, bis zu Frau Merkel hin und natürlich aber auch die anderen, die da am Ruder sind jetzt, die ja auch ihre Macht nur geborgt haben vom Volk. Wir haben völlig vergessen, wer die Revolution 89 gemacht hat. Das waren nämlich die Sachsen. Ne? Wir haben irgendwann gesagt, bis hierhin und jetzt ist mal gut. Das ist ja auch das Wahnsinnige bei unserem Volksstamm. Die sagen bis zu einem gewissen Grad, ja, ich sag mal als Beispiel, erst war Bulgarien weg, dann konntest du nicht mehr nach Polen, du konntest nicht mehr nach Rumänien fahren in der DDR. Aber als der Tscheche ohne zugemacht wurde, da hat der Sachse gesagt, jetzt ist Schluss.
Dann war das Maß voll.
Und einer der ersten Sätze, der Herr ist mein Zeuge, ich rufe ihn an, war, wir bleiben hier. Wir sind nicht abgehauen. Also diese Verbundenheit eben, es könnte ohne alle gehen. Was soll denn das?
Ne? Ja, und da sind wir wieder bei Heimat.
Ja, wir reden ja nur über die Leute, die gegangen sind. Ja, die wollten ja alle weg. Ja, Zug in die Freiheit, ja, diesen schmierigen Quark da. Und über die hier geblieben sind, die gesagt haben, trotz alledem, Moment, wie sagt unser wunderbarer Tucholsky, apropos, appelliere ich auch mal an meine Linken, der gesagt hat, was auch immer mit diesem Deutschland passiert, es bleibt doch unsere Heimat. Und Heimat ist auch letzten Endes unverdächtig. Also ich weiß gar nicht, mir tun Menschen leid, die keine Heimat sind. Man kann das natürlich auch ins Philosophische weiterführen, indem man sagt, sich selber genügend sein, sich selbst anzugehören, reicht auch als Heimat. Da hat man es ganz weit gebracht. Und wenn ich nach Amerika gucke, sind wir wieder beim Englischen, da gibt es den Heimatschutz. Also die haben das Wort, weil es so kostbar ist und so viel Seele, Tiefe hat, ins Englische, Amerikanische übernommen. So wie das Wort Kindergarten. Ja. Und Heimat ist ein so wunderbares Thema. Übrigens, die Medien entdecken jetzt auch wieder Heimat. Also es scheint so Tendenzen zu geben. Und wo man sagt, Mensch, das ist ja ein Begriff, den die Leute interessieren könnte. Aber das hat immer so den Habitus, wir gucken mal, was das mit den Menschen macht. Schon wenn ich das höre, die Menschen, da kriege ich immer die Grauben. Ja, wer sonst? Wir reden ja nicht über Falter. Ja? Und weil es gerade in ist oder Mode. Und da muss ich mal sagen, das ist ein zeitloser Begriff. Na, also mir tun Leute leid, die keine Heimat sind. Für mich ist zum Beispiel mein allererster Teddy, den ich hatte, der alles weiß von mir, ist für mich Heimat. Mhm. Zum Beispiel gutes deutsches Schwarzbrot. Und ich sage auch ganz bewusst deutsches Schwarzbrot. Wer einmal in Amerika weiß, weiß, war, weiß, wovon ich rede.
Nicht nur in Amerika.
Du bist froh, wenn du einen schönen Sauerteig. Mhm. Und ich meine, die guten Dinge sind doch letzten Endes fast kostenlos. Na, also nicht nur fast, sie sind kostenlos. Licht, Wasser, Luft, Liebe, kostet alles nicht. Und eine ehrliche, schöne deutsche Semmel, na, da kommt doch nur ohne Luft, muss man dazu mal sagen. Ja, da kommt doch nur rein Mehl, Hefe, Wasser.
Und Salz.
Und Salz. Salz ist ganz wichtig. Das Salz der Erde. Ja. Und der Bäcker hat vielleicht sogar, während er den Teig geknetet hat, einen Tropfen Schweiß mit rein tropfen lassen. Es ist Handarbeit. Wieso muss ich aus China Containerschiffe mit Rohlingen kommen lassen? Also ich empfinde das nahezu als eine Art Wirtschaftsfaschismus, was uns hier umgibt. Und es kann gar nicht kleinteilig genug sein. Die Leute, die heute in Spanien auf die Straße gehen, wollen ja nur schreien danach und sagen, Leute, vergesst uns hier nicht. Wir wollen nicht, dass jede Stadt gleich aussieht. Also Vielfalt ist nicht Einfalt. Ne?
Und ich denke, gerade durch diesen immer krasser voranschreitenden Globalismus spüren die Menschen das wirklich zunehmend. Mhm. Das gipfelt dann sehr, sehr stark in solchen Erscheinungen wie Pegida, wobei da die Komponente Islam natürlich noch ausschlaggebend ist. Oder es ist auch erklärend für den Wahlerfolg der AfD oder auch anderer rechter Parteien in Europa. Es ist ja nicht nur in Deutschland so gewesen. Und man merkt, in der Bevölkerung rumort es. Und es bilden sich viele Gruppen, wie jetzt eben beispielsweise Pegida. Und in den sozialen Netzwerken, ich weiß, du verfolgst wenig soziale Netzwerke, aber das bestimmt ist dir zu Ohren gekommen, dass sich Menschen furchtbar aufregen, dass es nicht mehr Weihnachtsfest an manchen Orten heißt, sondern Lichterfest oder Wintermarkt. Ja. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und bin darauf gestoßen, die Märkte, die da in der Kritik standen, die heißen schon seit vielen, vielen Jahren so. Mhm. Die haben sich gar nicht erst vergangenem Jahr Lichtermarkt oder Wintermarkt genannt, sondern vielleicht seit 2007 haben sie den Titel. Aber auf einmal regen sich die Menschen fürchterlich auf und dann kommt es in die Presse. Aber dadurch vergegenwärtigt man eben, es ist ein empfindliches Thema. Mhm. Die Menschen haben wirklich Angst, dass man ihnen jetzt hier etwas streitig macht, was ihnen heilig ist.
Ja, aber das gab es doch schon in der DDR mit der Jahresendabschluss, ja, Lichterkette, die Flügelfigur. Das hat es wahrscheinlich auch immer gegeben. Da sind wir Sachsen doch locker. Ja, lass die da reden. Ne? Und es gibt ja auch zu jeder Bewegung eine Gegenbewegung. Vielleicht sollte man da auch großzügiger sein. Lass die da, wir feiern trotzdem Weihnachten. Was gibt es eigentlich bei dir Weihnachten, weißt du es schon? Auf dem Gabentisch, also nicht auf dem Essenstisch? Das ist ja auch was, Heimat in schöner Weihnachten, sich zusammenfinden am Tisch.
Also das ist jetzt die Gretchenfrage. Ich bin nämlich seit kurzem Vegetarier. Oh. Normalerweise gibt es aber immer eine Gans aus dem eigenen Garten. Also wir haben viele Gänse und da haben wir eigentlich immer zu Weihnachten einen. Aber dieses Jahr muss ich irgendwie schauen, wo ich bleibe, weil ich jetzt Vegetarier geworden bin. Was gibt es denn bei dir? Bestimmt auch die Gans.
Ente. Also ich mag Ente. Ja. Also
Barbarie-Ente.
Habari wollte ich sagen. Ja. Nö, Ente ist was Tolles. Ja, oder Klöße. Also ich bin ja auch verführbar mit Rouladen. Ja, also das ist so was großartiges Essen. Gute Gerichte, Tolles. Ja.
Weißt du, dass du mich gerade auf einen ganz tollen Gedanken hast gebracht, den ich überhaupt nicht im Skript habe, weil wir gerade über die DDR sprachen und über Weihnachten. Es gibt so schöne Weihnachtslieder aus DDR-Zeiten. Du kennst bestimmt, sind die Lichter angezündet.
Ja.
Und weißt du, warum das großartig ist? Weil dort der christliche Glauben eben nicht stilisiert wird, sondern der Frieden. Mhm. Friede in aller Welt. Mhm. Und ich habe ja dich eingangs erwähnt als Friedenstaube. Und du hast auch schon über Russland gesprochen. Mhm. Und ich habe mir Programme von dir angeschaut, in denen du dieses angespannte Verhältnis zwischen Amerika, Russland, EU und Russland thematisierst. Und man merkt bei dir eine Sympathie für den großen Bären, unseren Nachbarn Russland. Denkst du, dass wir derzeit in Deutschland eine tendenzielle Berichterstattung haben, die gegen Russland schießt? Die Diskussion ist so heiß. Ich habe mich jüngst gestritten mit jemandem, der mir sagen wollte, das stimmt gar nicht. Eigentlich müssten wir Russland viel härter anpacken, weil Russland ist
Wir mit so unseren 170.000 Soldaten. Ja, also da, Entschuldigung. Ich fange mal so an. Ich habe was gegen Ungerechtigkeit. Ich glaube, ein Empfinden zu haben, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Und Russland wird, für meine Begriffe, es waren ja alle Chancen da. Wladimir Putin hat im Bundestag gesprochen und hat gesagt, wir können gerne sowas wie friedliche Koexistenz, Worte, die Gold wert sind, ich sage es nochmal langsam, friedliche Koexistenz, bilaterale Beziehungen zu Russland pflegen. Und ich bringe es jetzt mal auf den Punkt. Diese ganzen Störfeuer, die hier betrieben werden in unserem Land, leider Gottes, gehen letzten Endes von Amerika aus, weil es darf nicht sein, dass Russland und Deutschland eine Partnerschaft, wie die auch immer aussehen möge, bis hin zum Wirtschaftlichen, das wäre der Super-GAU für Amerika. Und deswegen gibt es auch die Transatlantikbrücke, die Störfeuer macht ohne Ende. Wir erleben das ja Hauptsache, damit das nicht passiert. Selbst Bismarck hat gesagt, immer nur mit Russland, niemals gegen Russland. Und mein Ungerechtigkeitsgefühl geht dahin, wenn ich sehe, wie viele Manöver stattfinden. Ich habe selber mit eigenen Augen Panzer auf der A4 gesehen, von Leipzig nach über Dresden fahrend. Und du siehst immer wieder ein Manöver und noch, aber die Panzer kommen nie zurück. Die Panzer bleiben dort. Und das macht mir große Sorge. Wir sind in der Weihnachtszeit und ohne Frieden ist alles nichts. Also ich kann nur sagen, appellierend auch an unsere Politiker, lieber einmal mehr darauf hingewiesen, als zu sagen, naja, das hat wahrscheinlich nicht gelangt. Wir können uns keinen Krieg leisten. Es wird der letzte sein, Ende der Debatte. Und jetzt hatte ich gerade den Gedanken, der ist nur fort, ist auch herrlich.
Dann werfe ich einen ein.
Los.
Weil du vorhin sagtest, dass es uns nur schadet, wenn wir keine Freundschaft mit Russland halten. Das Natürlich. Wurde sogar hochoffiziell bei Think Tanks in Amerika, Stratford heißt da eins, genauso artikuliert. George Friedman sagte, es ist erklärtes Ziel seit über 100 Jahren, die Freundschaft zwischen Deutschland und Russland irgendwie zu sabotieren. Mhm. Denn würden sie Freunde sein, dort Ressourcen, dort Know-how, dann hätten wir die neue Weltmacht. Mhm. Das kann nicht im amerikanischen Interesse sein. Das ist nun ein Mann, der das äußert. Mhm. Aber ich denke, man sollte das schon anerkennen und hören, auch in den deutschen Medien.
Ja, das kommt ja nicht.
Aber wie du schon sagst, die Transatlantiker haben ja auch die Medien.
Frontal 21 vor 2 Wochen, ich denke, ich spinne, nur mal, als damit man es konkret macht. Frontal 21, und da sagt die Frau, die moderiert an, du siehst dort amerikanische Generäle in der Ukraine, wo du dich sagst, Moment mal, die Ukraine ist noch gar kein NATO-Mitglied, wieso sind die dort stationiert? Das müsst ihr dir mal umgedreht vorstellen. Mhm. Russische Generäle wären in Mexiko, aber hallo, Punkt. Und dann sagen die in die Kamera, dass die Ukrainer eben auch gerne mal Urlaub machen wollen in einem zivilisierten Land, nicht nach Russland, in einem zivilisierten. Das geht so über den Sender, wo ich sagen muss, was passiert hier? Entschuldigung, ich finde das unanständig. Das ist nicht in Ordnung.
Mhm. Das ist nicht koscher. Vor allem, wenn man die Seiten mal wechselt.
Es sind Heuchler und Lügner letzten Endes. Und ich bin damals aus der deutsch-sowjetischen Freundschaft ausgetreten und hätte mir nie träumen lassen, es waren ja verordnete Freunde, unsere Freunde. Aber ich habe ein Gefühl, glaube ich, für Ungerechtigkeit. Und die Russen sind uns wesentlich näher, schon geografisch gesehen. Wenn es hier kalt wird und der Russe dreht den Hahn zu, kommen wir mit den grünen Windkrafträdern nicht sehr weit. Ne? Das kannst du vergessen. Und auch deshalb sind mir die Grünen, muss ich sagen, auch ein Dorn im Auge. Weil wenn sich Göring Eckhardt hinstellt und sagt, man sollte doch eigentlich auch mal in die Ukraine einmarschieren oder dort Frieden schaffen, wo ich sage, sag mal, die wissen gar nicht, wovon sie reden. Ja? Also Gott behüte uns vor Göring Eckhardt und den Grünen. Also um des Friedens willen. Ich ahne, was die meint, aber da muss man sich anders ausdrücken. Das geht so nicht. Na gut, die hat ja auch keinen Beruf zu Ende gemacht. Das hat ja alles Ursachen. Es hängt ja alles mit allem zusammen.
Ja, aber denkst du, dass das Opportunismus ist von solchen Politikern aus?
Ich glaube, die wissen gar nicht, was das ist. Wenn du denen sagen würdest, die sind eine Opportunistin, dann würde die sagen, nein. Ich nicht. So wie ein Alkoholiker, der würde sagen, ich bin doch kein Alkoholiker. Mhm. Kann sofort aufhören.
Du sagtest mal, du bist DDR-Bürger.
Überläufer, also Opportunisten sind Überläufer. Man muss nochmal das Wort dafür richtig sagen. Ja? Sie wechseln ja auch ständig. Heute mal die, heute ist die Überzeugung, dann ist wie das Mäntelchen im Wind. Ne? Mhm. Plötzlich konnten die Grünen wunderbar mit der CDU. Ne? Ich werde gleich wieder hochatmig. Also wir haben in unserem Land einen großen Demokratieverlust und ich wünschte mir, dass es vielleicht sogar noch eine ganz andere Partei gäbe. Es könnte ja zum Beispiel eine Partei entstehen, die Achtsamen, ja? Also die achtungsvoll umgehen. Die blaue Partei von Frau Petri, weiß ich nicht, was die machen. Ne? Aber, oder überhaupt gar keine Partei, wer braucht Parteien?
Ganz viele Menschen wünschen sich eigentlich, dass dieses Parteiensystem gar nicht mehr wunderbar so weiter existiert.
Minderheit, Minderwertigkeitsregierung wäre das Beste jetzt. Ne? Die heißt doch so, diese Minderwertigkeitsregierung. Weil dann müsste man sich mal um die Sache unterhalten. Das fände ich gut.
Du sagtest mal, du bist DDR-Bürger geworden. Nach der Wende. Mhm. Und ich habe ein schönes Interview von der Sarah Wagenknecht gelesen, die auch sehr, sehr viel von ihrer Kindheit sagte, über die Wendezeit, über ihre Zeit als Politikerin darüber hinaus. Und sie formulierte so, wir wollten damals eigentlich nicht diesen Wechsel zwischen von der DDR zum westlichen kapitalistischen demokratischen System. Wir wollten eigentlich eine reformierte DDR.
Na klar.
Und dann habe ich in einem anderen
Beitrag... Die will ich heute noch.
In einem anderen Beitrag las ich, dass 9 von 10 ehemaligen DDR-Bürgern sich nicht von der Geschichte repräsentiert fühlen. Mhm. Wie kann das sein?
Ich habe gestern Fakt gesehen beim MDR und da war ein Herr Diekmann von der Zeit und der hat gesagt, warum es überhaupt sein kann. Das ist ein ähnlicher, geht genau in die Richtung. Dass man jetzt nach 30 Jahren feststellt, hey, die Treuhand, dieses Überstülpprinzip hat stattgefunden. Und die Theorie ist, dass dort gesagt wurde, ja, das hängt damit zusammen, dass sich die Ossis unterworfen haben. Und da kann ich nur sagen, unterschätze nie die Macht der Medien. Mhm. Die Bilder, die transportiert wurden, ne, und es war ja, wo dann gerade in meinem geliebten Dresden, wo die grün-weißen Fahnen geschwenkt wurden, wo alle wissen, der Fahnenstoff kam aus Stuttgart, ne? Der wurde bei uns war Fahnenstoff kontingentiert, du kamst gar nicht ran. Ich weiß auch gar nicht, wie viele wussten, wie eine Sachsenfahne aussieht. Und wenn, dann wäre mal eine, aber dann die 15 oder 18. Ja? Also das war schon eine importierte Revolution. Und dann haben natürlich auch viele gesagt, naja, wir können ja nun nicht gleich schon wieder auf die Straße, nur warten wir mal ab. Mhm. Der Sachse ist geduldig, ja? Er langt sich auch selber. Und wie kann das sein, was hier passiert ist? Ich habe ja schon in den 90ern angefangen, als Kabarettist auch das zusammenzutragen, ich sage mal als Seismograf der Zeit, was die Leute so reden. Ne? Mhm. Und da fielen Sätze wie, die Wiedervereinigung ist vollendet, wenn der letzte Ostdeutsche aus dem Grundbuch gelöscht wurde. Ja, und dann gab es eben Fernsehredakteure bzw. Direktorin Ulrike Wolf und die hat gesagt, dieser Satz wird gestrichen. Das war schon 1996. Mhm. Na, also dieser schleichende Prozess, mir kann auch niemand erzählen, dass es hier keine Zensur gibt in diesem Land. Bei uns werden die Sachen gar nicht erst gesendet. Da kann sie auch niemand schneiden. Oder braucht sie, oder werden gar nicht erst aufgezeichnet, ne, die Dinge, und dann müssen sie auch nicht geschnitten werden. Die gibt es ja wohl. Und, was natürlich auch sehr typisch ist, vorauseilender Gehorsam. Da ist der Deutsche, das gefällt dem am besten, finde ich. Ja, vorauseilender Gehorsam, der sich dann auch im Opportunismus wiederfindet. Und ich sehe die Heimatbezogenheit letzten Endes als Korrektiv, bis hin zu Pegida, die sagen, wir wollen uns das, was doch immer unsere Werte waren, nicht durch andere zerstören lassen. Und das heißt übersetzt, wir als Volk bezahlen die Kriege und bezahlen auch die Flüchtlingsheime. Es wäre aber besser, die Rüstungsindustrie bezahlt das selber. Und ich hätte noch einen Lösungsvorschlag anzubieten, damit der Begriff Heimat auch nicht so im Somnambulen bleibt. Manchmal hat man ja den Eindruck, die Heimat ist das Geld geworden. Wieso könnten nicht in unserem Land 1 Million Millionäre die Patenschaft über 1 Million Geflüchtete übernehmen? Ich glaube, das wäre sogar im Sinne von Frau Göring-Eckardt. Ja, aber dann müsste sie es mal so formulieren, ne? Und nicht immer so, das ist alles so, Ja, das ist auch diese Hatz, die wir haben. Ne? Und immer wird alternativlos, es ist alles alternativlos, es fehlt die Ruhe, auch dass man mal zur Besinnung kommt. Es muss alles schnell, schnell. Ich habe den Eindruck, die Technik überrollt uns und wir kommen gar nicht mehr hinterher.
Nicht nur die
das
Technik.
Das Empfinden geht verloren, die Empfindung.
Nicht nur die Technik, auch weil du sagtest, eine Hatz, es ist ja auch eine Hatz und eine Hetzjagd auf Gesinnungen. Sei das nun von den, ich sage jetzt mal, sehr ambitioniert Heimatliebenden gegenüber denen, die man Gutmenschen nennt. Also es ist ja eine permanente Gesinnungshatz und eine Schlagzeile jagt die nächste. Und ich habe das neulich so formuliert, man fühlt sich wie zwischen ständig aufeinander prallende Wellenberge und schippert da hin und her in seiner kleinen Nussschale und weiß eigentlich gar nicht, wo man noch steht. Man hat das Gefühl, dass die Menschen ein zutiefst pathologisches Verhältnis haben zu ihrer Heimat, zu ihrer Geschichte.
Völlig
die einen idealisieren und romantisieren glorifizieren es bis zum Get-No, was sich dann auch wirklich in rechten Tendenzen wirklich niederschlagen kann. Und die anderen, wir sprachen darüber, die Antifa schreibt auf ihre Plakate Deutschland verrecke oder Deutschland du mieses Stück Scheiße. Aber wo ist denn dieses ganz normale
deswegen
menschliche Empfinden? Genau. Oder Ernst Thälmann.
Ja.
Auch Linker, also der Linke.
Der Linke schlechthin.
Also warum haben die Deutschen dieses ganz natürliche Empfinden, sich mit ihrer Heimat völlig erklärungsfrei verbunden fühlen zu dürfen, wie das andere Nationen in Europa ja auch machen?
Naja, also der Begriff, dass das pervertiert ist letzten Endes nach meinem Empfinden, ich weiß letzten Endes auch nichts, die Romantik, die ja, sagen wir mal, angetreten ist, den Raum zu füllen zwischen Himmel und Erde, zu beseelen wieder, ist natürlich pervertiert im Nationalsozialismus, muss man schon mal sagen. Das war einfach so. Und dieses blinde Hinterherrennen nach irgendwelchen Schlagworten, ja, und der ist schuld und wie auch immer, völlig pervertiert, das lastet uns natürlich an. Das,
sicher.
Also, und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so, ein Schuldgefühl auch. So, und da wir aber nicht souverän damit umgehen, indem wir die Dinge auch besprechen, warum etwas so geschehen ist. Niemand fragt ja auch, warum. Ja? Wie konnte es dazu kommen, so richtig? Sind wir ein völlig verstörtes, verunsichertes Volk. Was letzten Endes im Moment vielleicht sogar gut ist, weil ich erinnere jetzt mal an Margaret Thatcher, die gesagt hat, Himmelangst vor Deutschland, wenn 80 Millionen wieder anfangen zu produzieren, dann gnade uns Gott. Und so ist es gekommen. Letzten Endes haben die Briten die Hände gehoben und haben gesagt, wir halten diesen wirtschaftlichen Druck nicht stand. Manchmal habe ich den Eindruck, die Heimat des Deutschen ist die Arbeit. Mhm. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir hier mal gestört sind und im Sinne von, wenn wir uns jetzt mit 1 Million Menschen, die geflüchtet sind, wo wir ja Anteil haben, dass wir uns mal mit denen beschäftigen müssen, da können wir nicht schon wieder sagen, wir müssen weiter, weiter, immer weiter produzieren. Und du fragst dich letzten Endes, für wen eigentlich? Ne? Nur damit dieses Rad des Kapitalismus am Laufen gehalten wird. Vielleicht stellt man fest, dass dieser Kapitalismus, in dem wir jetzt leben, vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Könnte ja auch sein.
Naja, davor warnen ja Ökonomen seit Jahrzehnten.
Naja, und was machen wir? Glyphosat haben wir wieder.
Wieder 5 Jahre länger.
Zerstören die Heimat, sind wir wieder beim Begriff, mit Glyphosat. Letzten Endes, Julia, glaube ich, die Leute, und darauf vertraue ich, oder die Menschen, oder die Mitbewohner, die Bürger, das Volk, wie auch immer, die Leute, haben ein Empfinden und einen Bauch und wissen, letzten Endes, wer es gut mit ihnen meint und wer sie bescheißen will. Und ich habe den Eindruck, Politiker, so wie wir sie jetzt erleben in unserem Land, und ich möchte fast sagen, sehr viele, brauchen die Stimmen des Volkes nur bis zu dem Tag, wo sie sie gewählt haben. Wenn das Volk sie gewählt hat, dann dienen diese Politiker nur noch den Interessen des Großkapitals und der Schwerindustrie und den Banken. Und das ist verwerflich, verabscheuungswürdig und sind letzten Endes heimatlose Gesellen.
So etwas verklausuliert sagt das Angela Merkel ja sogar auch öffentlich. Also sie sagte ja, warum, also man darf nicht davon ausgehen, dass die Wahlversprechen nach der Wahl auch eingehalten werden. Angela Merkel sagte ja auch, Deutschland geht es so gut wie noch nie.
Ja, das sind alles Phrasen, ja.
Und weil du vorhin sagtest, Margaret Thatcher hat vor Deutschland und seiner Produktivität gewarnt. Ja, ja, zu Recht. Deutschland ist ja immer bestrebt, Exportweltmeister zu sein, ja, aber, und konkurriert den Rest der, Europas in Grund und Boden mit seinen Dumpingpreisen. Richtig. Aber der deutsche Arbeiter,
da kommt nichts an.
Die Reallohnentwicklung ist in Deutschland so schlecht wie nirgends in Europa. Mhm. Und da sind wir wieder bei Adolf Hitler. Wenn es Menschen über eine gewisse Zeit immer schlechter geht und sie Angst bekommen vor der Zukunft, dann heizt sich die Stimmung in der Bevölkerung auf. Und wie du vorhin auch schon sagtest, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Mhm. Das betrifft auch das eigene Land.
Ja, klar.
Weil man eben seine Heimat und sein eigenes Leben gerne doch bewahren und verteidigen möchte. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass die hohe Politik einem nicht wohlgesonnen ist und dass es schon fast ein Feindbild ist. Tja.
Aber es gibt aber eine Alternative, glaube ich. Warum machen wir es nicht wie 89? Es wird der Tag kommen, sofern ist er nicht mehr. Wir werden das friedlich organisieren, dass wir auf Berlin marschieren. Bis zur Bannmeile dürfen wir das Volk den Reichstag umstellen, möglichst an dem Tag, wenn die Leute sich ihre Diätenfett erhöhen wollen wieder. Das ist ja immer die erste Maßnahme, die die Politiker machen. Und dann werden wir die aushungern. Ganz friedlich. Und wer sagt uns denn, wir haben das immer geschafft, dass das nie noch einmal klappt. Hm. Und ich glaube, davor haben natürlich auch die Parteien eine wahnsinnige Angst. Und ich glaube nicht, dass die Polizisten oder die auf das Volk schießen würden. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das will ich damit sagen, ich glaube an die nächste friedliche Revolution. Ja, also das möchte ich auch nochmal sagen. Ich lehne jede Form von Gewalt ab. Und wenn wir bei der Heimat sind, die immer beschützenswert ist, und wenn es die Wohnung ist, die Familie, auch das ist Heimat, ne? Also miteinander reden. Ich denke, letzten Endes muss man auch mit Nazis reden, weil wenn man vorgibt, Demokrat zu sein, muss man ja als Demokrat gerade mit solchen Leuten reden, um im Gespräch rauszukriegen, vielleicht, sag mal, wo stehst du denn? Nur so kann man sie entlarven, ist meine Überzeugung. Das würde ich mir auch mal wünschen, dass man also nicht nur jemanden in die Ecke stellt. Ich sag mal als Beispiel, was mir einfach nicht gefällt. Immer höre ich den Zusatz, egal ob bei Klaus Kleber oder sonst wo in der ARD, ja, diese Propagandamedien, die rechtspopulistische AfD. Mhm. Niemand sagt, die kriegsverbrecherische CDU oder die pädophilen Grünen. Ja? Mhm. Da würde ein Aufschrei losgehen. Und deswegen sage ich gleiches Maß für alle. Wir sollten achten auf unsere Worte und den anderen nicht ständig auch mit Worten herausfordern. Weil Worte sind manchmal schärfer als Waffen.
Mhm.
Ja, die können sehr verletzend wirken. Ja.
Ich würde gerne noch mal klarstellen, dass wir beide vermutlich, also ich vermute das auch für dich, du möchtest, nehme ich an, die DDR nicht so zurückhaben, wie sie mal gewesen ist.
Oh ja, na Quatsch.
Nein, also ich freue mich.
Oh ja, die Mauer noch 8 Meter höher.
Ich bin froh, dass wir wieder ein gemeinsames Deutschland haben. Denn die deutsche Kultur geht ja weiter zurück als nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und die Trennung haben so viele Menschen als schmerzlich empfunden. Die Mauer hat ja auch Familien und Freundeskreise getrennt, hat geistige Banden zerrissen.
Mhm.
Und insofern finde ich gut, dass wir die Vereinigung haben. Wie sie nun vollzogen wurde und was wir jetzt gemeinsam für ein System haben, das ist beklagenswert.
Mhm.
Aber trotzdem bin ich sehr froh, dass wir wieder eine vereinte, sage ich das böse Wort, Nation sind. Nicht, dass man mir nationalsozialistische oder nationalistische Tendenzen unterstellt. Es ist nicht schlimm, dass man schon diese Wortpolizei im Hinterkopf hat?
Ich würde das gar nicht erwähnen, weil, liebe Julia, in dem Moment, wo man sich die Jacke anzieht oder das benutzt, sich nicht selbst anklagen. Haben wir doch gar nicht nötig. Wir denken nicht so. Mir ist jeder Mensch lieb auf dieser Welt. Und deswegen, ich habe damit gar nichts zu tun. Also, der Sachse sagt dann, einfach nicht ignorieren. Ist hier ein Zahnarzt im Haus? Ich weiß gar nicht, wir reden doch schon eine ganze Weile, oder? Ja.
Wir sind gleich fertig.
Nee, deswegen sage ich es nicht.
Aber ich weiß auch nicht, was ihr so die ganze Zeit so bohrt.
Nein, es gibt auch einen schönen Satz von Fontane, der gesagt hat, sich selbst anzugehören, ist der einzig erstrebenswerte Luxus auf dieser Welt. Aber wer, da gibt es, ja. Abgeben, es könnte auch ein Mittel sein, dass wir nicht den nächsten Krieg ins Auge sehen, weil, also alleine die Entscheidung, die ich heute wieder gehört habe, eben mit diesem Glyphosat, ne, das finde ich so unanständig. Ne? Die Bienen sind schon fort, also es gibt zwar Bienen noch, aber es wird immer weniger. Die Insekten gehen weg, die Vögel. Ich meine, das ist immer wieder, wo man sagt, Leute, was ist denn, um was geht's denn eigentlich? Weißt du, wie schlimm das ist, wenn du im Frühjahr keine Vögel mehr hörst? Es sind 80% der Vögel sind fort. Und das Allerschlimmste, viele hören es gar nicht. Die haben nie,
weil sie nichts hören.
Die haben sie gar nicht gehört. Und dann läufst du durch Hamburg und dann bist du in so einer Straße am Wall oder wie das Ding da heißt. Und du denkst, oh, Vögel. Nee, das sind Lautsprecher. Weil da gibt es keine Vögel mehr. Die werden nach außen übertragen, um die Leute anzulocken, dass sie doch reinkommen sollen und sich vielleicht schöne Sachen kaufen können, wo vielleicht Vögel abgedruckt sind. Deswegen halte ich es mit dem Maulwurf.
Den mag meine Tochter auch sehr gerne.
Ach, der Maulwurf ist doch, der ist inter. Und der Maulwurf ist bestimmt inter.
Du meinst intersexuell?
Intersexuell, ja, oder divers oder wie auch immer.
Ja. Der Maulwurf ist zeitlos und der ist ein Naturschutzfan.
Ja, und das haben die Tschechen so wunderbar gemacht. Also da ist immer auch das Spielerische drin. Die sind einfach, schönes deutsches Wort, herzenswarm. Ne? Mhm. Also wer den Maulwurf nicht mag, mit dem unterhalte ich mich gar nicht.
Da hast du gut ausselektiert. Uwe, noch ein Wort zur Kultur. Denn
ach, das wollte ich noch sagen. Entschuldige, Julia, das wollte ich vorhin noch sagen. Sehr viel, das ist das, was mir, ich komme ja vom Wort her. Ne? Und Sprache ist für mich auch heilig. Und ich merke immer mehr, je mehr die Obrigkeit von der Demokratie schwafelt, redet, umso weniger Demokratie herrscht. Über Selbstverständlichkeiten müsste man doch gar nicht ständig reden.
Da hast du recht.
Das ist das, was mir so auffällt. Ne? Immer die Demokratie ist in Gefahr. Sie haben doch dazu beigetragen. Sie hatten doch alle Zeit der Welt und hätten sich damit etwas tun können fürs Volk, auch für die Bildung. Ja? Mhm. Nein. Genau. Schuld sind immer die anderen.
Bildung. Und jetzt versuche ich den Bogen wieder zur Kultur.
Entschuldigung.
Und weil ich vorhin sagte, ich bin eigentlich froh, dass wir wieder ein gemeinsames Land sind, weil wir auch eine gemeinsame Historie haben, wenn wir die Nachkriegszeit ausblenden, als wir getrennt gewesen sind. Und unsere Heimat, unsere Geschichte ist ja unheimlich stark geprägt von einer deutschen Kultur, auch die Kultur der Romantik oder des Klassizismus. Das Sturm und Drang. Also was hat die deutsche Literatur für Denker hervorgebracht? Und das sind Sachen, mit denen sich ganz, ganz viele heute noch identifizieren, Deutschland als Land der Dichter und Denker. Ich habe manchmal das Gefühl, davon ist nicht allzu viel übrig geblieben in den kreischigen Debatten, die momentan immer über die Bildschirme flimmern oder die Zeitungen beherrschen. Ich würde mir das sehr zurückwünschen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Menschen begrüßen würden. Denn um Frieden zu erhalten und um sein Land auch die Natur der eigenen Region zu schützen, muss, glaube ich, eine Liebe vorhanden sein. Mhm. Jeder macht doch gerne vor seiner Haustür sauber, wenn er das gerne mag, wenn er gerne in seinem Haus wohnt.
Richtig.
Wir möchten ja nicht in China die havarierenden Chemieunternehmen und Industrien, das tangiert uns weniger, China ist über einen halben Erdball weg, aber hier bei uns, hier die Umwelt schützen, hier bei uns an die Kulturgüter erinnern. Und
solidarische
an
Landwirtschaft, so etwas gibt es auch alles hier.
Ich denke, dass sowas wie friedenserhaltende Maßnahmen und Umweltschutz am allermeisten dort funktionieren, wenn es dort gemacht wird, wo man lebt. Wenn Frankreich sein Umweltschutz macht, Deutschland macht es bei sich oder die Regionen unter sich, Russland bei sich, Amerika bei sich, dann sind alle mit sich beschäftigt, lassen sich in Ruhe und leben friedlich in Eintracht und fangen an, ihren Saustall aufzuräumen. Denn das ist bitter nötig, weil wir unseren Planeten gerade kaputt wirtschaften. Und insofern denke ich, sind wir uns einig, Heimat und Frieden.
Ist ja letztendlich unter Planet auch, na klar. Das hängt ja alles mit allem zusammen.
Richtig.
Ja, wo der wunderbare Sigmund Jähn gesagt hat, woran er gedacht hat, als er im All war, dann hat er gesagt, dass die Erde unsere Heimat ist. Ne? Mhm. Und außerdem ist es ein Wort, was weich klingt. Ne? Das klingt nicht so.
Mhm. Ne? Und wir Heimat sollten nicht...
Klingt, macht auf, macht die Herzen weit, finde ich. Ich halte mich an Tucholsky und ich habe keinen... also für mich verbindet sich damit nur Wärme mit Heimat.
Und wir sollten die Heimat von anderen respektieren.
Na klar, und gar nicht erst anfangen, nicht Kriege zu führen, da müssten sie ohnehin sich auf die Strümpfe machen. Ja? Insofern stimmt das schon, es hängt ja alles mit allem zusammen. Und nur mich kotzen, auf Deutsch gesagt, ich sage es immer das Wort, die Politiker an, die erst die Waffen in die halbe Welt liefern. Mhm. Und wenn man sie nicht alle umgebracht hat, dann sagt heuchlerisch, naja, dann nehmen wir sie auf. Diese Barmherzigkeit, liebe Bundesregierung, ist Heuchelei. Und das Volk hat das längst erkannt. Ich glaube sogar, das Volk ist längst weiter. Wir sind viel schlauer, als die Obrigkeit es dem Volk zugestehen will. Und die sind ja nicht mit dem Klammersack gepudert. Sie beherrschen nur das Wort. Und das ist das viel gefährlichere als in der DDR. Wir wussten, wir sind von dummen Leuten regiert. Ne? Das ist einfach, also Erich Honecker, Entschuldigung, oder Günter Mittag, was die da so rausgeknallt haben, Willi Stoph. So, hier sind kluge Leute und die können mit dem Wort umgehen. Mhm. Und sie haben ihre Helfershelfer, die Medien, bis hin zur Atlantikbrücke, ne, Herr Kleber, das verstehe ich nicht. Wenn man sich nicht gemein machen soll, auch nicht mit einer guten Sache, dann verstehe ich nicht, wieso man in der Atlantikbrücke ist und am Tage, als Donald Trump gewählt wurde, ich sehe das heute noch vor Augen, anfängt zu zucken und gar nicht mehr weiß, wo er hingucken soll. Wie konnte das geschehen? Ne? Alle hatten ja nur Hillary auf dem Zettel. Und den Russen zu unterstellen, die hätten die Wahl gehackt. Also da überschätzt er die Russen. Der Russe kann sehr gut morsen, aber mit dem Hacken hat er es nie so. Also, er ist auch eine
Unverschämtheit. Ist ja auch völlig absurd.
Absurd.
Aber genau, du sagtest, dass das Volk viel weiter ist.
Ja, das Volk ist viel weiter als
die Regierung denkt oder auch als die Regierung selbst.
Ich empfinde das so. Ich kann mich irren, ich weiß, wie gesagt, letzten Endes auch nichts. Und wir können da auch ganz gelassen bleiben. Wir haben doch einen großen Vorteil, apropos Heimat. Die DDR war für mich eine Heimat. Und ich muss sagen, erstmal den Gedankengang zu Ende geführt. Wir können ganz gelassen bleiben, liebe Julia. Wir in der Deutschen Demokratischen Republik haben schon mal ein System scheitern sehen, eine Heimat. Und das kann man nämlich lernen von der Deutschen Demokratischen Republik, wie man in Würde scheitert. Und das steht der Bundesrepublik noch bevor. Wie das aussehen wird, da gucken wir mal. Wir haben es schon mal hinter uns. Ne? Und das ist das Schöne, wir können vergleichen. Und es ähnelt sich so. Ja? Also ich sage dann immer, wer in der DDR anständig war, der war auch hier, ist auch hier anständig. Und wer früher pleite war, ist auch hier pleite. Fertig.
Du wurdest ja zum beliebtesten Dresdner des Jahres 2017 gewählt.
Der wird
gewählt.
Mir ganz unheimlich.
Wer war denn das, wer da abgestimmt hat?
Naja, es ging wohl um den Fernsehturm, wer sich einsetzt und verdient gemacht hat um das Gemeinwohl. Mhm. Und mir ist der Fernsehturm deshalb eine wunderbare Plattform, weil er für mich die Frauenkirche ist in unserer jetzigen Zeit. Mhm. Ich sag mal so, der Dresdner braucht immer eine Aufgabe. Ne? Und das heißt, dahinter steckt, jetzt ist die Frauenkirche fertig, das ist nur auch schon wieder eine Weile her, jetzt muss das Nächste ran. Dahinter steckt, wir haben es schön, wollen es aber noch schöner haben, damit die anderen kommen und sehen, wie schön es wir haben. Das ist die einfache Philosophie. So, und der Fernsehturm hat deshalb so eine Leuchtkraft, weil ich habe mir mal Gedanken gemacht, weil viele haben ja auch unterstellt, ja, und das sind die falschen Leute und was weiß ich, solcher Quatsch. Wir wollen dort oben nicht nur Kaffee trinken und eine Bockwurst essen, sondern wir wollen über den Eierscheckenrand, wie der Ralf Hausmann immer sagt, hinausgucken. Und wir wollen diesen Fernsehturm als Leuchtturm des Friedens gestalten. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht. Manchmal habe ich auch eine Idee. Da habe ich was mitgebracht. Vielleicht kannst du die Kamera mal einfangen. Also Dresden will doch Kulturhauptstadt Europas 2025 werden. Und mein Traum, mein Wunsch, meine Hoffnung, mein Friedensgedanke wäre, wenn sich die Weltreligionen auf der Spitze unseres Fernsehturms wiederfinden würden und wenn man nachts reinkommt ins Tal der Ahnungsvollen, sieht man die Weltreligionen strahlen und sieht, dass Dresden eine friedliche Stadt ist wie jede andere. Und ausgerechnet Dresden, die so bombardiert wurde, warum die nun ausgerechnet Nazis sein sollen, das muss mir immer jemand erklären. Ne? Und das wäre mein Wunsch auch an unseren Oberbürgermeister Hilbert und die Obrigkeit. Und wer für den Frieden ist und für die Heimat, ist unangreifbar.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das würde ich auch gerne genauso stehen lassen. Das gefällt mir unheimlich gut, der Gedanke mit den drei monotheistischen Religionen. In, je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut,
richtig.
Ne, sieht man,
ja, also,
sieht man das.
Und letzten Endes können wir nur versuchen, die Herzen weit zu machen. Alles andere hat keinen Sinn. Wir sind empfindsame Wesen und man kriegt, glaube ich, jemanden über Gefühl wesentlich eher als über dogmatische Denkstrukturen. Wir sind die Bläde. Wir waren es früher nie und heute gleich gar nicht. Wir Sachsen.
Lieber Uwe, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Kommen und für unser Gespräch. Liebe Zuschauer, Uwe sagt ja wir. Und der Grimme-Preisträger ist ja eben auch beliebtester Dresdner in diesem Jahr. Und ich denke, ihr habt eine Ahnung, warum. Weil er eben ganz Mensch ist und überhaupt nicht abgehoben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können ihn bald wieder als Gast begrüßen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, eure Julia.